NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Die Reformation in Niedersachsen, 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Niedersachsen ist geprägt von der Reformation. Die große Mehrheit der Christen ist hier evangelisch. Aber während beispielsweise in der hannoverschen und in der braunschweigischen Landeskirche das Lutherische dominiert, stößt man im Nordwesten Niedersachsens auch auf die Spuren Calvins. Doch egal ob reformiert oder lutherisch, gerade in den vergangenen 30 Jahren hat sich der Protestantismus noch einmal sehr verändert. Frauen im Bischofsamt, in Pfarrhäuser sind homosexuelle Paare eingezogen, der alte Zwist mit den Katholiken gehört der Vergangenheit an und in die Gottesdienste ist sogar der Poetry Slam eingezogen. Doch trotz oder vielleicht auch wegen all der Neuerungen hat die evangelische Kirche mit einem Rückgang zu kämpfen. Weniger Taufen, weniger Gottesdienstbesucher, weniger Mitglieder. Wo steht die evangelische Kirche heute? Und in welche Richtung wird sich der Protestantismus in Niedersachsen 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag bewegen? Sonntags morgen um 10 Uhr in der evangelischen St. Andreaskirche. Ein normaler Gottesdienst in einer der Hildesheimer Innenstadtkirchen. Rund 50 Christen sind heute in den Gottesdienst gekommen. Pastor der St. Andreasgemeinde ist Detlef Albrecht.
Das ist dann natürlich eine Veranstaltung, die Menschen erreicht, die sich dafür interessieren. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Die Menschen, die damit aufgewachsen sind und das über lange Jahre und Jahrzehnte so kennen, die schätzen unseren Gottesdienst sehr.
Ein traditioneller Gottesdienst auf hohem liturgischem Niveau. Doch die St. Andreas-Gemeinde hat nicht nur 50, sondern 5000 Gemeindemitglieder. Das bedeutet, 99% kommen nicht zum zentralen Kult ihrer Kirche.
Es ist gleichzeitig natürlich schwierig, Menschen, die das nicht so kennen, dafür zu gewinnen.
Selbst viele Kirchenmitglieder kennen die Rituale und Reime, die Lieder und Liturgie nur noch rudimentär.
Ich habe selber den Eindruck, ich müsste ganz viel erklären, wie der Gottesdienst funktioniert, warum wir manchmal griechisch singen und manchmal hebräisch und wann man aufsteht und wann nicht. Ich glaube, da müssen wir noch etwas finden, was für Menschen leichter zugänglich ist als dieser Gottesdienst.
Man müsste für jene, die nur noch selten das Gotteshaus aufsuchen, die Liturgie zusammenkürzen, sagt Pastor Detlef Albrecht, der als Gottesdienstberater auch seine Pfarrerskollegen berät. Und der Gottesdienst dürfe keine One-Man-Show sein.
Ein guter Gottesdienst ist für mich immer ein Dialog. Es wird ja oftmals der Gottesdienst so missverstanden, dass man sagt, tja, einer redet und dutzende Leute hören zu. Das wäre für mich eben das komplette Missverständnis von Gottesdienst. Das Dialogische würde ich stärken und sagen, wir müssen möglicherweise auch in der Predigt selber in einen Dialog kommen.
Detlef Albrecht wünscht sich durchaus Unterbrechungen bei seiner Predigt. Direkte Rückfragen oder Kommentare sowie Diskussionen nach dem Gottesdienst. Und die Prediger müssten auch an ihren Inhalten arbeiten. Sie müssten vielmehr dem Volk aufs Maul schauen, wie es Luther einst gemacht hat.
Ich stelle mir vor, dass man sich bei diesen Gottesdiensten dann nicht mehr nach den Predigtreihen, das heißt nach den biblischen Texten orientiert, die vorgegeben sind für die Sonntage, sondern nach den Themen fragt, die die Menschen bewegen. Was wollen die Menschen eigentlich wissen, was bewegt sie und dann mal nach einem biblischen Text sucht, der darauf passt und nicht umgekehrt.
Kanzel macht Worte. So heißt eine Gottesdienstreihe in der hannoverschen Melanchthon-Gemeinde. An 12 Sonntagen findet in diesem Jahr in der Kirche ein Poetry Slam statt. Das ist eine Sprachkunst, bei der die sogenannten Slam-Poeten einen kurzen, selbst kreierten Text vortragen. In der Melanchthon-Kirche tritt jeweils ein junger Dichter gegen den Gemeindepastor Axel Kavalla an. Grundlage des Poetry Slams ist hier jeweils ein Bibelvers. Im Mai war es der 1. Korintherbrief. Im 13. Kapitel schreibt Paulus:
Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie trachtet nicht nach Schaden. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf.
Zu Gast ist an diesem Sonntag der 25-jährige Tobias Gralke aus Hildesheim.
Einmal drückte einer einen Kopf auf seinen Penis und er sagte danach einer, dass er nie so etwas gefühlt habe zuvor. Und einmal holte eine gerade ein Kondom aus einer Tasche, als ihr einer sagte, du, das kann ich gerade nicht. Einmal küsste einer eine überraschend auf dem Fahrersitz und sie sagte danach, dass sie es nicht gebraucht hätte, aber es sei schon okay.
Und Pfarrer Axel Kavalla hält dagegen.
Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Schön doof, kannst du sagen, wenn du das machst, ertragen und glauben und hoffen und dulden, dann denkt doch jeder, du hast die Schulden. Hast du Geduld? Bist du schuld. Benutz deine Ellbogen, um durch die Wellen des Alltags zu gleiten, dann kommst du durch und nach oben. So sagt es die Welt und das Geld sagt es auch. Die Liebe? Nein, dumm ist sie nicht. Doch das Schwerste ist zu vergeben.
Insgesamt rund 8 Minuten tragen die beiden ihre moderne Lyrik vor. Ein Projekt, das Axel Kavalla ganz bewusst ins Reformationsjahr gelegt hat.
Die Idee, die dahinter liegt, ist, Martin Luther und die Reformatoren haben sich vorgenommen, nicht nur die Bibel zu übersetzen, sondern auch, und haben sich stark engagiert, die Predigten auf Deutsch zu halten. Und dieses 500 Jahre danach wirklich auch umzusetzen, bedeutet für mich, die Sprache von heute auch wahrzunehmen und die Sprache von heute auch zu suchen und in die Kirche einzuladen. Und für mich drücken Slam-Poeten von heute tatsächlich aus, mit Sprache umzugehen, sich mit Sprache auseinanderzusetzen.
Die jungen Poetry-Slammer bewegen sich normalerweise in einer ganz anderen Szene. Doch von den Auftritten in der Kirche waren alle angetan.
Die Rückmeldungen waren alle so, dass viele begeistert sind, weil die Texte eine Tiefe ausdrücken, die ihnen lange nicht begegnet ist, die sie konfrontieren mit Themen, die sie sonst auf andere Weise in ihrem Leben bearbeiten. Sie gehen sehr kreativ, aber gleichzeitig respektvoll mit diesem Bibelwort um.
Ich bin jetzt auch nicht ganz bibelfremd groß geworden oder so,
sagt Tobias Gralke.
Aber finde schon immer wieder so Stellen, die mich interessieren, sei das sprachlich oder sei das motivisch, oder dann interessiert es mich, glaube ich, auch einfach kulturgeschichtlich, weil ganz viel von dem, was da drin erzählt wird und niedergeschrieben wurde, findet sich in so vielen Bereichen und das finde ich natürlich wahnsinnig interessant.
Ein Auftritt in einem Gotteshaus, den Altar hinter sich, die Kirchengemeinde vor sich. Überlegt man da zweimal, was man so dichtet?
Man denkt schon anders drüber nach, aber ich habe ganz bewusst entschieden, dann über diese Grenzen auch drüber zu gehen für mich. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Bedingung.
Pastor Axel Kavalla ist begeistert von dem Projekt Kanzel macht Worte. Denn die jungen Poeten vermitteln oft einen ganz anderen Zugang zur Bibel.
Zum Beispiel in der Passionszeit, 2 Wochen vor Ostern, hatten wir den Sterbepsalm Jesu, Psalm 22. Ich denke, das ist das erste Mal, dass darüber ein Slam auf dieser Welt gemacht wurde.
Und auch in der Gemeinde kommen die Poetry-Slammer gut an. Zu manchen der alternativen Gottesdienste saßen mehr als 100 Besucher auf den bunt zusammengewürfelten Stühlen und Sesseln der kleinen Kirche.
Natürlich sitzen hier auch 70 und 80 und vielleicht 90-Jährige im Gottesdienst und dann unterhalten die sich mit denen. Und unsere Wahrnehmung ist, dass nicht die älteren Gottesdienstbesucher wegbleiben, sondern ein großes Interesse haben, dass diese jungen Leute, die zwischen 20 und 30 sind, die meisten, sich dem Bibelwort stellen und das für sich sehr engagiert auslegen.
Einmal sagte einer, ich will in dich kriechen, und er blieb für eine Weile, bis sie Mitleid für ihn hatte. Einmal hatte einer Angst, er sei für eine nicht genug, und einer schlief mit einer, und er dachte, wenn es schnell genug geht, kriegt sie es vielleicht nicht mit, und eine stöhnte einmal auf, als einer sich in ihr bewegte. Einmal sagte einer zu den anderen, mein Zug fährt erst in 7 Stunden, und sie sagten, komm doch mit, bevor sie merkten, dass er es ernst meinte.
Keine Party mehr für Glaubenskrieg oder Endsieg oder Vaterlandslieb, für dein Survival of the Fittest, mit dem du sonst die Gesellschaft immer kittest. Sag diesen Satz, liebe und mach, was du willst. Wenn du nur liebst, was macht es schon, wenn dein Handy kaputt, das Brot verschimmelt und deine Frisur zerrüttet ist, oder dein Handy zerrüttet, das Brot kaputt und deine Frisur verschimmelt ist. Wenn du nur liebst, ist egal, was du machst. And the winner is love.
Das Projekt ist auch eine Antwort auf die Krise des Gottesdienstes. Denn bundesweit sinkt die Quote jener Mitglieder, die sonntags in die Kirche kommen, immer weiter. Zurzeit liegt sie in der evangelischen Kirche an einem durchschnittlichen Sonntag bei 3,3%. Fast 200.000 Gottesdienstbesucher weniger als noch vor 10 Jahren. Ein Einbruch um 20%. Neue Wege sind gefragt.
Wir können uns nicht mehr oder immer weniger darauf verlassen, dass Menschen treu in den Gottesdienst kommen, die einfach jeden Sonntag kommen, ohne darüber nachzudenken, was da passiert. Und da, denke ich, müssen wir tatsächlich gucken, welche Gottesdienstformen bieten wir an, um auch die Menschen zu locken und zu reizen, sich mit dem Wort Gottes, aber auch mit ihrer eigenen Spiritualität so auseinanderzusetzen und anknüpfen zu können, wo sie tatsächlich auch was für ihr Herz, für den Sonntag oder für die kommende Zeit etwas bekommen. Und nicht nur für ihr Herz, sondern auch für ihren Kopf, denke ich.
Eine dieser Alternativen bietet Detlef Albrecht mit der Traumkirche in Hildesheim an.
Da ist es so, dass wir am Freitagabend um 22 Uhr, dass wir uns da in der Kirche treffen und eine besondere Veranstaltung haben, die mit einem normalen Gottesdienst erstmal wenig zu tun hat. Wir nennen uns Kirche für Nachtschwärmer und Tagträumer. Da sollen Menschen kommen und den Kirchenraum noch einmal neu entdecken. Es gibt Musik, die eben ganz anders ist als sonst, und es gibt immer eine Mischung aus Kultur, Bibel und Aktionen zum Selbermachen.
Mit diesem Angebot erreicht die Gemeinde ein anderes Publikum als jene, die am Sonntagmorgen in die Kirche kommen. Die Zeiten, in denen man mit einem Gottesdienst die gesamte Gemeinde erreichen konnte, sind längst vorbei, sagt Detlef Albrecht.
Es geht darum, die Zielgruppe im Blick zu haben, wen will ich erreichen, und daraufhin einen Gottesdienst zu machen. Das alte, hehre Ziel, wir haben hier einen Gottesdienst, zu dem alle eingeladen sind, das funktioniert so nicht mehr. Da müssen wir vielfältiger werden, möglicherweise auch an bestimmten Stellen das Traditionelle mal sein lassen, um dann Zeit und Kraft zu haben für Neues.
Vor 500 Jahren schimpfte und zeterte Martin Luther aufs Übelste über den Papst. Der Pontifex Maximus sei ein Teufelsdiener, ein Gotteslästerer und das Oberhaupt einer Hurenkirche. Und heute?
Ich habe immer mal Grußworte bei Synoden sprechen dürfen, aber dass ich mich auch ein bisschen verbreitern kann in einem biblischen Text, das ist schon etwas Außergewöhnliches, und ich freue mich sehr darüber, dass ich das tun darf.
Der katholische Bischof Franz Josef Bode, Anfang Mai auf der Synode der Evangelischen Landeskirche in Hannover. Ein starkes Zeichen der Ökumene, das vor gar nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen wäre. Noch ein, zwei Generationen zurück waren sich Protestanten und Katholiken mehr als nur fremd. Der hannoversche Altbischof Horst Hirschler erinnert sich.
Ich bin in Hildesheim seit 1951, sodass ich das dort erlebt habe. Man kaufte natürlich keine katholischen Brötchen als Evangelischer, das wäre ja noch schöner. Ich stand eines Abends vor der Michaeliskirche, die Wolkenjacht am Himmel entlang, neben mir stand unser damaliger Pastor, späterer Subandent Degner, und der sagte: Horst, das sind die Dämonen vom Domhof, die kämpfen gegen St. Michael, aber St. Michael wird siegen. Er hatte also richtig die Vorstellung, da ist nach wie vor ein Kampf.
Die evangelische Michaeliskirche ringt gegen den katholischen Domhof. Der konfessionelle Kleinkrieg fand auch im Osnabrücker Land statt, erzählt Joachim Jeska, heute Superintendent in der Friedensstadt an der Hase. Der 50-Jährige wuchs im Süden von Osnabrück auf. Dort wurde nach 1624 die Konfession nicht nach dem Glauben des Landesherrn festgelegt, sondern sie war von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Demonstrativ wurde an bestimmten Feiertagen ein konfessionelles Bekenntnis abgelegt.
Man hing dann die Wäsche raus an frohen Leichnamen als Evangelischer und solche Geschichten, nicht? Das ist natürlich völlig verrückt.
Dafür rächten sich katholische Bauern mit dem Gülleausfahren am Karfreitag. Petra Jeska, die Frau des Osnabrücker Superintendenten, ist getaufte Katholikin.
Ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf, bin Emsländerin. Emsland ist ja sehr katholisch geprägt und kann mich noch in meiner Kindheit erinnern, dass wir im Nachbardorf ein Mädchen hatten, die evangelisch war. Und ich wusste gar nicht, was ist evangelisch, hatte noch nie was davon gehört und fand das ganz spannend. Das war für mich so fremd und befremdend.
Als sie ihren Mann kennenlernte, einen protestantischen Theologen, war die Empörung unter einigen katholischen Verwandten und Bekannten groß. Eine von ihnen verkündete noch kurz vor der Hochzeit:
Die hat dann gesagt, das glaubt ihr doch wohl nicht, das könnt ihr alles vergessen, die werden niemals heiraten können. Das lassen wir überhaupt nicht zu, wir Katholiken.
Solche Erlebnisse kennt auch Rita Mirke. Die engagierte Katholikin hat in Osnabrück ein Erzählcafé zum Thema Ökumene veranstaltet. Dort berichteten viele von seelischen Verletzungen, über die sie jahrzehntelang nicht sprechen konnten.
Ein Beispiel kann ich erzählen von einem Ehepaar, die sind jetzt seit 51 Jahren verheiratet. Am Tag der Hochzeit hat es eine Brautmesse gegeben, das sollte zum Gedenken an den zukünftigen Schwiegervater sein. Also ich muss sagen, in diesem Fall die Frau evangelisch, der Mann katholisch. Die Schwiegermutter, die zukünftige, hatte diesen Gottesdienst bestellt und hatte dann der Braut, die am Nachmittag sich ihrem Mann das kirchliche Jawort geben wollte, hatte dann ihrer Schwiegertochter gesagt, du darfst nicht mitkommen, du gehörst nicht dazu, weil sie evangelisch ist.
Die Hochzeitsfeier wurde für die evangelische Braut zu einer Tortur. Sie wurde von der katholischen Verwandtschaft ihres Mannes geschnitten.
Da versagt ihr immer noch die Stimme, wenn sie sowas erzählt. Sie wurde gemieden in der Familie, war ganz nett und freundlich, haben alle gesagt, sag doch du zu mir, ich bin der Onkel Fritz. Und 5 Minuten später hat Onkel Fritz erfahren, sie ist evangelisch und dann hat er nicht mehr mit ihr gesprochen.
Vergangene Zeiten. Wulf Sigmar Mirke, der Mann von Rita Mirke, ist evangelisch. Die beiden führen eine konfessionsverbindende Ehe.
Ich bin voller Überzeugung dem evangelischen Glauben angehörig, aber nichtdestotrotz auch die Bereitschaft erklärt, die Kinder katholisch taufen zu lassen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass das Christliche im Vordergrund zu stehen hat und nicht irgendeine Konfession.
Die Kinder sind zwar katholisch getauft und zur ersten Kommunion gegangen, aber die Konfession sei für sie nicht so entscheidend, meint Rita Mirke.
Ich glaube eher, dass die ökumenisch oder christlich geprägt sind. Ich glaube, das ist denen nicht so wichtig, ob die in eine katholische oder evangelische Kirche gehen.
Ein Konfliktpunkt der Konfessionen ist aber immer noch die Feier des Abendmahls. Nach vatikanischer Lehre dürfen Protestanten nicht an der katholischen Eucharistiefeier teilnehmen.
Das empfinde ich als sehr negativ,
sagt auch die Katholikin Rita Mirke.
In der evangelischen Kirche ist das anders. Ich werde angesprochen. Es heißt dann, wir laden Sie ein. Aber das ist in der katholischen Kirche bei uns nicht so.
Der Protestant Wulf Sigmar Mirke engagiert sich in der katholischen Kirchengemeinde. In der Kolping-Familie ist er sogar Schriftführer. Und obwohl Papst Franziskus sich vorsichtig und in Einzelfällen auch für die Teilnahme von Protestanten an der Eucharistiefeier ausgesprochen hat, verzichtet Wulf Sigmar Mirke darauf, aus Rücksicht auf konservative Priester.
Ich möchte auch gar nicht erst Pasteure, die wissen, dass ich dem evangelischen Glauben angehöre, in diesen gewissen Konflikt bringen, eventuell das tun zu müssen, sehr wohl wissend, dass es eigentlich normalerweise nicht gewünscht ist.
Seine Frau hofft, dass sich die Trennung am Tisch des Herrn bald erledigt hat.
Für mich wäre der nächste Schritt tatsächlich das gemeinsame Abendmahl oder die gemeinsame Kommunion. Das wäre schon was.
Doch noch lehnen die Hüter des Glaubens im Vatikan diesen Schritt ab. Auch wenn man an der Basis oft schon weiter ist. Und ebenso bei einigen Bischöfen, wie zum Beispiel die Bibelarbeit des katholischen Bischofs Franz Josef Bode auf der evangelischen Synode zeigt.
Ich war überrascht, dass ich dazu eingeladen wurde. Ich sehe das auch als eine Ehre an und auch als ein Zeichen, denke ich, in diesem Jahr des Reformationsgedenkens, dass wir uns auch in diesen geistlichen Dingen mehr noch austauschen, gegenseitig bereichern. Und das fand ich eine sehr schöne Geste.
Bischof Bode weiß, dass Trennendes wie eine gemeinsame Abendmahlfeier sich nicht so schnell auflösen lässt.
Manche Fragen sind eben nicht so ganz leicht zu erörtern. Es gibt da schwierige Dinge in Bezug auf Kirche und Amt und Eucharistie, aber es gibt ja ganz, ganz viel da drumherum. Und je mehr man Verständnis für die Mentalität, für die grundsätzlichen theologischen Fragen auch bekommt, je mehr kann man vielleicht doch zu einer Einheit in Verschiedenheit kommen in diesen schwierigeren Fragen.
Wandel durch Annäherung, vielleicht bis zu einem Point of No Return, der den Prozess der Ökumene unumkehrbar macht? Doch nicht alle sind begeistert von der interkonfessionellen Annäherung. So sieht Altbischof Horst Hirschler in dem ökumenisch geprägten Reformationsgedenken einen Verlust am lutherischen Profil.
Das kann man wohl sagen, ja. Das ist eine Gefahr, zweifellos, weil plötzlich steht nicht mehr die Spezialität Luthers im Vordergrund, sondern plötzlich steht sozusagen die ökumenische Gemeinsamkeit, die christliche Gemeinsamkeit, was nicht schlecht ist und was ja auch hilfreich sein kann, im Mittelpunkt. Aber es kommen sozusagen die Eigentümlichkeiten der Reformation nicht wirklich heraus. Und die besonderen Eigentümlichkeiten sind, dass Luther eben gesagt hat, ich habe keinen Papst, der mir die Schrift auslegt, sondern mein Papst ist die Heilige Schrift. Da halte ich mich dran.
Der hannoversche Altbischof warnt vor einem Kuschelkurs der Konfessionen.
Es sind noch erhebliche Unterschiede und wir müssen den anderen mit seinen Unterschieden verstehen, anerkennen und sagen, hey, unserer Auffassung ist das falsch, was ihr macht. Sowas darf nicht unterdrückt werden aus Freundlichkeit.
Ralf Meister kennt die Kritik seines Vorvorgängers im Bischofsamt. Allerdings...
Nun leben wir in Niedersachsen in einer hervorragenden ökumenischen Kooperation. Und die mussten wir nicht erst im Reformationsgedenkjahr 2017 installieren, sondern die ist hier über Jahrzehnte gewachsen. Und insofern sehe ich da keinen Bedarf, jetzt, ich sage mal, antikatholisch oder noch stärker konfessionell zu argumentieren.
Und es gibt in Niedersachsen nicht nur die evangelisch-katholische Ökumene, sondern auch das innerprotestantische Zusammenwirken. Zum Beispiel in Ostfriesland. Eine Region, in der es nicht nur lutherische Gemeinden gibt, sondern auch viele Reformierte, die auf die Reformatoren Calvin und Zwingli zurückgehen. Wie es zu dieser konfessionellen Vielfalt im Nordwesten Niedersachsens gekommen ist, beleuchtet zurzeit eine Ausstellung in Emden. Die Johannes-Alasko-Bibliothek und das Ostfriesische Landesmuseum zeigen die Doppelausstellung Reformation und Flucht. In der Region, die heute den Nordwesten Deutschlands, die Niederlande und Belgien umfasst, waren Mitte des 16. Jahrhunderts Zehntausende auf der Flucht.
Emden war im 16. Jahrhundert eine Stadt, die wie kaum eine andere Stadt Flüchtlinge aufgenommen hat, vor allem aus dem niederländischen Raum, die auch hier in der Stadt sehr viel geprägt haben. Die Stadt wächst um das Vierfache innerhalb von wenigen Jahrzehnten.
Matthias Pausch ist Kurator der Doppelausstellung Reformation und Flucht. Emden wurde Mitte des 16. Jahrhunderts zum Schmelztiegel für viele Glaubensflüchtlinge und zu einer der größten Städte im Reich.
Also es muss ein ganz bunter Haufen gewesen sein. Zum Teil hat man auch dann schon bösartig gesagt, in Emden gibt es so viele Sekten, dass es hier schon wie Jerusalem bzw. wie Sodom zu vergleichen wäre.
Neben Katholiken gab es vor allem Lutheraner, aber auch Calvinisten aus den Niederlanden und Anhänger der Täuferbewegung, denen die Todesstrafe drohte. Die Mennoniten stehen in der Tradition jener Täuferbewegung. Jan Lükenschmidt, mennonitischer Pastor in Emden, über die damalige Streitkultur.
Das Besondere hier in Emden ist, hier gibt es keine Verfolgung. Es gibt ein theologisches Streitgespräch zwischen Menno und Johannes Alasko, 1544. Sie streiten im Gespräch und mit ihren Schriften.
Doch nicht immer ging es so tolerant zu. Die Kuratoren der Ausstellung verschweigen nicht, dass es auch religiösen Hass und Verfolgung gab. So erfährt man durch einen Audioguide vom Leben des Henrik Niklas, der sich von Gott auserwählt fühlte, von Amsterdam nach Emden zog, dort aber 1557 verfolgt wurde.
Ich wurde mehr und mehr in Emden bedrängt, vor allem durch die Emder Prediger. So musste ich nun selbst aus Emden fliehen. Nur mit göttlicher Hilfe konnte ich meinen Häschern entkommen. Nun werde ich steckbrieflich gesucht. Doch noch viel arger bedrückte es mich zu hören, dass meine Frau durch die Gefangenschaft und Folter an den argen Misshandlungen verstarb. Wie konnte es nur so weit kommen?
Neben dem Ostfriesischen Landesmuseum ist die Ausstellung auch in der Johannes-Alasko-Bibliothek zu sehen, der ehemaligen großen Kirche von Emden.
Dort wird der Kirchenraum wieder so hergestellt, wie er früher gewesen ist. Wir haben wieder einen Lettner. Im 16. Jahrhundert war ja die große Kirche eine Zeit lang eine sogenannte Simultankirche, wo verschiedenste Konfessionen dort ihren Gottesdienst gefeiert haben.
In der Schau finden sich auch einige archäologische Exponate, berichtet Kurator Matthias Pausch.
Gibt es auch ganz spannende Beispiele für solche Spottmünzen, auf denen dann ein Kopf von einem Papst eingeprägt ist. Und wenn man den um etwa 180 Grad dreht, ist dieser Papst eben kein Papst mehr, sondern ein Narr oder ein Teufel.
Diese Münze hat man sich damals als Schmuckstück und Bekenntnis um den Hals gehängt. Ergänzt wird die Doppelausstellung Reformation und Flucht, die sich auf das 16. Jahrhundert konzentriert, durch eine aktuelle Sonderausstellung in der Kunsthalle Emden. Your Story – Geschichten von Flucht und Migration. Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Parallelen zwischen den Fluchtgeschichten Mitte des 16. Jahrhunderts und den aktuellen Debatten sind nicht zu übersehen. Die Doppelausstellung Reformation und Flucht ist noch bis zum 5. November zu sehen.
NDR 1 Niedersachsen.
Unser Thema. 2017, 500 Jahre nach dem Beginn der Reformation. Gerade in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten hat sich in der evangelischen Kirche noch einmal viel verändert. Zum Beispiel beim Thema Homosexualität. Lange Jahre wurde das Thema nicht nur in der katholischen, sondern auch in der Kirche der Reformation unter den Teppich gekehrt. Der schwule Pfarrer Hans-Jürgen Meyer aus Hannover erinnert sich.
Ich habe ja gleich mit meinem Partner im Pfarrhaus gewohnt, als ich 1978 Gemeindepastor wurde. Und das lief reibungslos.
Dann gab es Gerüchte in der Gemeinde, der Pfarrer sei schwul. Zeitgleich strebte die Landeskirche ein sogenanntes Amtszuchtverfahren gegen Pastor Klaus Brinker an, der seine Homosexualität offen lebte. Brinker wurde aus dem Dienst entlassen. Hans-Jürgen Meyer wollte sich damals, Anfang der 80er Jahre, nicht länger verstecken. Er bekannte sich zur Homosexualität und zu seinem Freund. Die Konsequenz? Er wurde im Oktober 1984 vom Dienst suspendiert.
Das war natürlich bitter für mich auch, weil ich sehr gerne Gemeindepastor war. Ich war auch anerkannter Gemeindepastor. Ich musste mein Leben erstmal jetzt anders gestalten. Ich war ja dann sozusagen freigestellt und durfte 16 Jahre mal nicht mehr arbeiten.
Obwohl es 1993 einen Beschluss des Kirchenparlaments der Synode gab, dass Pfarrer, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, in der Kirche zu beschäftigen seien, lehnte das der damalige Landesbischof Horst Hirschler ab. Vielmehr erklärte Hirschler, Homosexualität sei ein von Gott auferlegtes Schicksal.
Wir sagen, Homosexuelle können Pastoren sein, wenn sie bereit sind, partnerlos zu leben. Da es sich um ein öffentliches Amt handelt, bedarf es einer Lebensführung, die das Hören des Wortes Gottes nicht blockiert.
Der Bischof war fixiert auf die Ehe zwischen Mann und Frau.
Es ist die biblische Forderung, dass die Sexualität in einer festen Beziehung, der Ehe zwischen Mann und Frau, gelebt werden soll. Ein Homosexueller hat den elementaren Mangel, dass er keine das sexuelle einschließende Beziehung zum anderen Geschlecht aufnehmen kann. Das ist sein Schicksal.
Hans-Jürgen Meyer, der unter Hirschlers Nachfolgerin im Bischofsamt, Margot Käßmann, im Jahr 2000 seinen Dienst wieder aufnehmen durfte und erst 2005 auch offiziell zum Pastor der Landeskirche ernannt wurde, wünscht sich heute eine Geste des Bedauerns.
Ein Herr Hirschler hat natürlich gesagt, solange ich lebe, kommen Sie mir nicht mehr auf die Kanzel. Das war schon ein schweres Wort und für mich sehr hart.
Heute zu Lebzeiten von Horst Hirschler steht der 68-jährige Hans-Jürgen Meyer auch als pensionierter Pfarrer auf der Kanzel. Doch ein Wort des Bedauerns will dem Altbischof nicht über die Lippen kommen.
Nö, das ist damals dran gewesen. Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen getan. Und man kann nicht plötzlich so tun, als wenn man damals schon klüger hätte sein können.
Heute ist es in den meisten evangelischen Landeskirchen kein Problem, als homosexuelles Paar im Pfarrhaus zu wohnen. Gleichgeschlechtliche Paare werden im Gottesdienst gesegnet. Ja, sie können sich auch trauen lassen.
Und er hätte nochmal gut die Möglichkeit, diese Veränderung auch zu benennen. Und ich würde mich auch freuen, wenn er sagen würde, ich habe mich damals schwer getan, es war aber ein Fehler. Und ich bin froh, dass es jetzt so ist.
Der 83-jährige Altbischof, noch heute Abt des Klosters Loccum, bleibt bei seiner Sicht der Dinge.
Das habe ich auch immer gemacht, was ich verantworten konnte, nach bestem Wissen und Gewissen und nach Gesprächen unter Christenmenschen. Da muss man jetzt nicht die früheren Zeiten verdammen, das war so.
Doch die Zeiten haben sich verändert.
Ich sehe mich schon so ein bisschen auch als Vorreiter und bin auch stolz darauf, weil ich ja auch meine ganze Person eingesetzt habe. Ja, das ist für mich natürlich eine Genugtuung, weil ich jetzt erlebe, Gott sei Dank erlebe ich das noch, dass sich in der Kirche was verändert hat. Wir sind ja angetreten, nicht auszutreten aus der Kirche, sondern sie liebevoll zu verändern. Und diese Veränderung kann man jetzt also auch sehen. Und von daher ist das jetzt heute ein schönes Gefühl. Aber damals war das viele, viele Tränen gekostet.
Lange Zeit versuchte die Hannoversche Landeskirche mit einer Art Doppelstrategie mit dem Thema Homosexualität umzugehen. Intern dulden, offiziell leugnen. Als die heutige Superintendentin in Verden, Elke Schölper, sich vor 20 Jahren in eine Musikerin verliebte, war ihr klar:
Ich habe das auch immer gewusst und akzeptiert und gewusst. Also meine Formulierung dafür war, das ist mein Glück und mein Risiko. Ich sah mich schon im Landeskirchenamt im Archiv Akten sortieren als Strafversetzung, weil ich ja wusste, ich widerspreche dem, was im Ordinationsversprechen ist und bei jeder Einführung wieder gefragt wird, in Übereinstimmung sein mit den Ordnungen unserer Kirche.
Und die Ordnungen sahen bis 2010 vor, dass eine lesbische Pastorin, ein schwuler Pfarrer, quasi zölibatär allein im Pfarrhaus zu leben hatte. Im offiziellen Teil der Bewerbungsgespräche musste Elke Schölper immer betonen, dass sie ledig sei.
Und im inoffiziellen Teil sollte ich aber gleichzeitig sagen, wie meine Lebensverhältnisse sind. Und die wurden geduldet unter der Maßgabe, sie haben aber zwei Wohnsitze.
Das war auch noch 2007 so, als sie Superintendentin in Garbsen bei Hannover wurde.
Da durfte ich, als ich mich dort bewarb, nichts davon sagen und wurde von der Landeskirche überhaupt auch nur auf den Wahlvorschlag gesetzt, wenn ich verspreche, dass meine Lebensgefährtin eine eigene Wohnung haben wird. Und das hatte die dann 5 Kilometer weiter in Garbsen. Das war ätzend.
Elke Schölper empfand das als eine unwürdige Doppelmoral.
Jeder in der Gemeinde kannte sie. Bei meiner Einführung wurde sie begrüßt, aber sie durfte nicht in der Dienstwohnung wohnen.
Seit 5 Jahren leitet Elke Schölper nun den Kirchenkreis Verden.
Wir sind 20 Jahre zusammen. Und als ich mich hier beworben habe, durfte ich zum ersten Mal von Beginn an sagen, dass es die gibt. Wir waren aber nicht eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Und das hatte zur Folge, wir dürfen auch nicht zusammen im Pfarrhaus wohnen.
Das hat sich nun verändert. Vor 2 Jahren wurden sie und ihre Frau vom Landessuperintendenten getraut.
Seitdem, das war der größte Triumph, steht ihr Name an der Tür.
In den vergangenen 20, 30 Jahren hat sich im Protestantismus viel verändert. Schölper spricht von einer Entmythologisierung, zum Beispiel auch beim Thema Pfarrhaus.
1985 bin ich ins Vikariat gegangen. Und da auf dem Dorf hat ein Kirchenvorsteher zum ersten Mal davon gehört, dass sich ein Pastor scheiden lässt. Und dann hat er mich angesprochen und hat gesagt, ich habe gedacht, Pastoren sind heilig, wieso lassen die sich scheiden? Also damit ging das los, dass man ja ernüchtert feststellen muss, die Lebensverhältnisse ändern sich. Das Pfarrhaus als Hort der heilen Familie und der fleißig unterstützenden Ehefrau und der lieben Kinderlein, das ist so nicht.
Dass heute homosexuelle Paare im Pfarrhaus leben können, liegt für die 57-Jährige in guter reformatorischer Tradition.
Das hat einen direkten Zusammenhang. Was war das, eine Revolution zu Luthers Zeiten, dass Pastoren plötzlich verheiratet sein konnten, dass es ein Pfarrhaus gab. Und dieses Pfarrhaus entwickelt sich, verändert sich, wie im gesamtgesellschaftlichen Kontext es sich eben auch verändert. Und dieses Stück Realitätsgewinn ist in die Kirche eingezogen.
Allerdings, Martin Luther setzte ganz auf die Bibel, so wie er sie verstand, weitgehend wortwörtlich. Das hat sich aber bei der großen Mehrheit der Christen grundlegend verändert.
Die theologische Grundlage ist aber, wie verstehen wir die Bibel wortwörtlich diktiert als Gottes Wort und hat deshalb jeder Satz, den Sie da irgendwo rauspicken können und zitieren können, sozusagen Autoritätscharakter und Gesetzescharakter oder versteht man sie in einem Zusammenhang? Wie wir es auch in unserer Landeskirche insgesamt praktizieren, verstehen wir es nicht als wortwörtlich inspiriertes Wort Gottes, sondern wir verstehen es in einem Gesamthorizont. Wir betten es historisch ein. Wir gucken, wie war der Kontext in seiner Zeit. Wir gucken, wie geht was weiter. Und wir fragen am Ende, was aus der Heiligen Schrift bezeugt die Gnaden- und Liebesbotschaft, die Jesus Christus sozusagen in seinem Geschick hat.
Die evangelischen Kirchen feiern 500 Jahre Reformation, schon seit dem Reformationstag, dem 31. Oktober 2016. Mittlerweile liegt die Hälfte des Feierjahres mit zahlreichen Veranstaltungen hinter uns. Vor der Sendung habe ich den hannoverschen Landesbischof Ralf Meister gefragt, welche Auswirkungen das Jubiläumsjahr für die evangelische Kirche hat.
Also ein Fazit würde ich noch nicht ziehen, weil ganz große Ereignisse wie natürlich die Weltausstellung in Wittenberg noch lange nicht zu Ende ist. Aber wir können schon jetzt sagen, dass es eine wirklich große Neugier auf die Zeit der Reformation gibt. Wir spüren viele Menschen, die mit einem großen Interesse kommen und sagen, das mit Martin Luther großer, wichtiger Deutscher, das hatten wir schon vorher gewusst, aber was war das eigentlich im Einzelnen, in der Theologie, für das Leben der Kirche, auch für die Bedeutung des Abendmahls, für Fragen der Leitung eurer Kirche? Und diese Neugier, die ist nicht zuerst aus einer tiefen inneren kirchlichen Bindung erwachsen, sondern das ist wirklich auch für Menschen, die mit der Kirche wenig zu tun haben, ein großes Interesse. Das merken wir in den Gottesdiensten, das merken wir vor allen Dingen in den unglaublich zahlreichen Veranstaltungen, die wir zum Reformationsjubiläum jetzt anbieten.
Kann man denn sagen, die evangelische Kirche profitiert auch von diesen Feierlichkeiten?
Ja, gewiss. Das würde ich ganz schamlos sagen. Also, dass dieses Jubiläum 500 Jahre Reformation nicht nur ein Marketing-Gag ist, sondern eine theologische tiefe Suche nach dem, was ist evangelische Kirche, das strahlt aus. Und wir merken an den Rückmeldungen, das weckt Interesse und das nutzt auch der evangelischen Kirche.
Dennoch, die Zahl der Protestanten geht immer stärker zurück. Also in einer Stadt wie Hannover, die ja, wo man manchmal sagt, heimliche evangelische Hauptstadt Deutschlands, sind weniger als ein Drittel noch Mitglied der evangelischen Kirche. Kann das einem Bischof auch um den Schlaf bringen, wenn man diese Entwicklung beobachtet?
Naja, wenn man einen guten Schlaf hat, ist diese Meldung nicht so, dass man nun sich unruhig jede Nacht in den Kissen dreht. Aber sie kann einen nicht unbeeindruckt lassen. Und ich glaube, dass Menschen in Distanz gehen zur Kirche, übrigens ja nicht nur zur evangelischen Kirche, dass Menschen in Distanz gehen zur Kirche, dass sie ihre Mitgliedschaft aufgeben, das muss uns schon sehr zu denken geben. Man kann ein Bündel, wirklich ein großes Bündel von Hintergründen dazu nennen, wobei man auch festhalten muss, dass die Zahl der Austritte mit einigen Ausnahmen, wenigen Ausnahmen in den vergangenen Jahren, nicht gestiegen ist, sondern rückläufig ist. Das, was uns am meisten tatsächlich beschäftigt, das sind die demografischen Situationen, dass tatsächlich mehr Menschen, die Mitglied der Kirche sind, sterben, als dass Kinder getauft werden.
Und auch immer weniger evangelische Eltern offenbar das Bedürfnis haben, ihre Kinder taufen zu lassen.
Ja, das ist eine große Sorge. Das ist eine große Sorge, dass die klassischen Punkte intensiver Kirchenbindung, und die sind ohne Zweifel in den Kasualien, bei der Taufe, bei der Konfirmation, bei der Trauung, übrigens auch bei den Beerdigungen, also durch die Angehörigen, dass diese klassischen Punkte schwächer werden. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, mit der man das früher wahrnahm, die existiert nicht mehr. Das ist eine große Herausforderung, weil gerade das natürlich Möglichkeiten sind, auch Menschen auf, ich sag mal, den Schatz, den das Christentum bietet, den die starke Gemeinschaft bietet und die evangelische Kirche, diesen Schatz attraktiv zu machen und das stärker ins Gespräch zu bringen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und diese Frage, wenn die Bindung an die Kasualien, Taufe, Trauung, Beerdigung schwächer wird, heißt natürlich auch, was können wir anbieten, damit dieser Rhythmus der Begleitung im Leben stärker wird. Da gehört zum Beispiel die Initiative der Tauffeste dazu. Das heißt, dass gemeinsam viele, viele Taufeltern ihre Kinder zu einem Fest bringen, an dem getauft wird, wo wir gemerkt haben in den vergangenen Jahren, dass das eine neue Attraktivität ist.
Reformationsjubiläum ist ja in der Öffentlichkeit auch geprägt durch Veranstaltungen wie den Kirchentag, wie die Weltausstellung etc. Was spielt sich denn an der Basis sozusagen ab?
Also das wirklich Überraschende ist, angesichts der Tatsache, dass Martin Luther zumindest in der hannoverschen Landeskirche vermutlich keinen Fußabdruck hinterlassen hat, also er nie hier war in den Territorien der hannoverschen Landeskirche, ist das Überraschende, dass, ich sage mal, fast jede Kirchengemeinde ein ganz eigenes Programm für das Jahr 2017 gemacht hat. Und neben den Kirchengemeinden die Kirchenkreise. Und das geht von Predigtreihen über Diskussionen, Einladung von prominenten Gästen bis hin zu großen musikalischen Veranstaltungen. Und wir werden fast überrannt. Das Interesse ist unglaublich groß und die Neugier, mitzufeiern, aber auch Informationen zu bekommen über das 16. Jahrhundert und die Folgen, die hat uns schon überrascht.
Herr Meister, würde sich Martin Luther nicht sehr wundern, wenn er heute noch mal betrachten könnte, was und wo die evangelische Kirche steht? Also gerade wenn wir die Entwicklung der letzten Jahrzehnte sehen, Frauen im Bischofsamt, Thema Homosexualität, homosexuelle Pfarrer im Pfarrhaus, Trauung, Segnung für homosexuelle Paare. Ist das eine enorme Entwicklung, die der Protestantismus in den letzten Jahrzehnten genommen hat?
Also welche Anlässe Grund wären, dass Martin Luther sich im Grabe umdreht, wage ich nicht abschließend zu beurteilen. Aber dass im Geiste Martin Luthers und in seiner Absicht diese Kirche weiterentwickelt hat, das würde ihn sicherlich nicht stören. Dass es ein paar Punkte gibt, über die auch innerhalb der lutherischen Kirche, sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch weltweit, es nach wie vor Streit gibt. Das würde ihn vielleicht sogar freuen, weil er ein großartiger Streiter war und ein hervorragender Bibelkenner und dann seine Form der Auslegung einbringen würde. Und zu den ganz sensiblen Punkten, die Sie genannt haben, zum Beispiel den Umgang mit Homosexualität, gewiss ist es schwer, sich einen solchen Gedanken jetzt ins 16. Jahrhundert zu denken und ihn bei Martin Luther ausgelegt zu sehen. Aber die tiefe Verwurzelung in der Konzentration auf Christus ist, glaube ich, ein Schatz, den er so klar formuliert hat, in dem auch Bewegungen, die heute passieren, die vielleicht sogar gegen Ordnung, auch Schöpfungsordnung oder gegen grundlegende Vorstellungen des 16. Jahrhunderts verstoßen, für ihn vielleicht denkbar wären. Was gelingt in der großen Liebe Gottes durch Jesus Christus, was an Vielfalt, an Lebensmöglichkeiten heute real ist? Und ich glaube, das kann man schon auch gut mit Martin Luther begründen.
Niedersachsen ist ja evangelisch geprägt. Lässt sich heute eigentlich diese Prägung immer noch nachvollziehen? Ist die noch spürbar?
Na, sie ist zahlenmäßig spürbar natürlich, dass es signifikant mehr evangelische Kirchenmitglieder gibt als katholische. Sie ist auch sichtbar, dass wir neben den großen lutherischen Kirchen eine der sehr, sehr geprägten, reformierten Regionen haben in Niedersachsen. Aber ich wäre vorsichtig, jetzt zu beschreiben, dass es in der alltäglichen Kultur prägend sichtbar ist. Ich glaube, da sind die Markierungen nicht so außerordentlich, sondern die sind auch deshalb verschwommen, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten ein so gutes ökumenisches Miteinander haben. Und das heißt, das, was uns wichtig ist, das kann ich nicht mehr konfessionell trennen. Also die großen Feiern, die wir in den Kirchen zu den Hochfesten haben, das ist gemeinsam in der Gemeinschaft aller Christen.
Herr Meister, was wünschen Sie sich, was in vielleicht 20 Jahren noch in Erinnerung bleibt von dem Reformationsjubiläum, von dem Reformationsjahr 2017?
Na, ich glaube schon, dass man auch in 20 Jahren, auch in 100 Jahren nochmal zurückschauen wird und sagt, dass das erste Mal gewesen, dass das Reformationsgedenken ökumenisch bedacht wurde. Dass es eine intensive gemeinsame Reflexion gegeben hat. Und die Gemeinschaft der beiden Konfessionen, römisch, katholisch, evangelisch, dass die gestärkt wurden. Das Zweite ist, ich glaube, man wird sich erinnern, dass das das erste Reformationsgedenken war in der Geschichte, in der es auch eine kritische Reflexion der Theologie Martin Luthers gegeben hat. Also die Auseinandersetzung mit seinen antijüdischen Schriften, seinem Antijudaismus, die kritischen Überlegungen zu seiner späten Haltung gegenüber den Bauern oder gegenüber den Türken. Alles das gehört zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr dazu. Und das Dritte wäre natürlich am schönsten, wenn man sich dann erinnert, dass es ein Ereignis war, das nachgewirkt hat. Also, dass aus diesem Interesse und der Neugier der Menschen auch, ich sag mal, ein Stück evangelischer Kultur bestärkt hat und vielleicht sogar Menschen neu an die Kirche herangeführt hat.
Und das war unser Thema, die Reformation in Niedersachsen, 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag. Im Studio wünscht Ihnen Michael Hollenbach noch einen schönen Abend.